Hier ist das Friedensforum in Lora International. Willkommen zu einer Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Bei uns geht es heute um eine Bewegung, die von vielen belächelt, von manchen verteufelt und von anderen wiederum einfach ignoriert wird. Und die sich dennoch über Jahrzehnte gehalten hat, den Pazifismus.
Pazifismus ist als grundsätzliche und ausnahmslose Ablehnung militärischer Gewaltmittel nicht nur eine moralisch-ethisch ehrbare und völlig legitime Haltung, sondern sie ist und bleibt politisch dringend notwendig.
Der politische Pazifismus ist keine Politik des Zuschauens, sondern setzt auf gewaltlose Konfliktbearbeitung. Nicht Widerstandslosigkeit gegenüber den Bösen, sondern Widerstand ohne Gewalt nach Martin Luther King. Auch die pazifistische Einstellung ist nicht frei von moralischen Dilemmata, aber das geringere Übel im Vergleich zu den Tausenden von Opfern, die Kriege fordern.
Stimmen von einer Tagung in Frankfurt, die Anfang des Jahres stattfand unter dem Titel »Die Zukunft des politischen Pazifismus«. Veranstalter waren die Bertha von Suttner Stiftung, das Bildungswerk der DFGVK Hessen und die Frankfurter Gruppe der DFGVK. Anlass für die Tagung war, dass vor jetzt 125 Jahren die Deutsche Friedensgesellschaft gegründet wurde. Wir bringen in dieser Sendung Ausschnitte aus den Referaten in Frankfurt. Wir tauchen ein in die Geschichte des Pazifismus, wir beschäftigen uns aber auch mit Fragen dieser Art. Wie begegnen Pazifisten heute der Herausforderung Krieg? Welche Vorschläge zur friedlichen Lösung von Konflikten haben sie? Und wie wollen sie diese Vorschläge umsetzen? Unser Thema heute: Weg mit den Waffen. Pazifismus als Konzept für eine friedliche Welt. Am Mikrofon Harald Will. Pazifismus. Der Begriff wird schon seit langem nahezu inflationär und meist recht undifferenziert gebraucht. Sehr oft werden alle diejenigen, die sich in der Friedensbewegung engagieren, pauschal als Pazifisten bezeichnet. Diese Erfahrung hat auch Dr. Gernot Lennert gemacht, Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen in Rheinland-Pfalz. Er referierte bei der Tagung in Frankfurt zum Thema Strömungen des Pazifismus und Antimilitarismus.
Zunächst muss man aber bedenken, Friedensbewegung ist nicht dasselbe wie Pazifismus. Also in friedenspolitischen Bündnissen beteiligen sich gewöhnlich nicht nur Friedensgruppen, sondern auch Parteien, Gewerkschaften, kirchliche Organisationen, Gruppen aus anderen sozialen Bewegungen, revolutionäre Gruppierungen verschiedenster Art. Und da sind pazifistisch gesinnte Personen und Organisationen sehr häufig in der Minderheit.
Pazifismus ist also nicht gleich Friedensbewegung. Was genau aber bedeutet der Begriff dann? Pazifismus leitet sich ab vom lateinischen Pacem facere, den Frieden machen. Pazifisten und natürlich auch Pazifistinnen engagieren sich aktiv für den Frieden. Sie lehnen jede Art von Krieg ab, auch den sogenannten Verteidigungskrieg. Und, das ist ganz wichtig, weil sie das von anderen Gruppen unterscheidet, sie kämpfen für ihr Ziel, die Abschaffung von Militär und Krieg ausschließlich mit gewaltfreien Mitteln. Das tun sie schon sehr lange. Gernot Lennert.
Friedensgesellschaften gibt es seit 1815, die entstanden in den englischsprachigen Ländern. Später gab es die auch in Kontinentaleuropa und der Begriff Pazifismus hat sich seit 1901 durchgesetzt. Der Pazifismus im engeren Sinn hat mehrere Wurzeln. Selbst wenn man sich einig ist, dass man für Frieden und gegen Krieg ist und Kriegsursachen beseitigen will, stellt sich immer noch die Frage, was versteht man eigentlich unter Frieden? Was sind die Ursachen des Krieges? Und welche Mittel sind geeignet? Und dann tauchen ja immer wieder einzelne politische Fragen auf, an die man vorher gar nicht gedacht hat und muss sich ja zu denen irgendwie verhalten.
Zu den Gegebenheiten, zu denen man sich als politisch aktive Gruppe verhalten muss, gehört zum Beispiel der Staat. Das war natürlich auch so in den Zeiten der frühen Pazifisten des 19. Jahrhunderts.
Auffällig aus heutiger Sicht ist bei diesen frühen Pazifisten, sie haben den Staat nicht in Frage gestellt. Gut, sie waren für jede Menge Reformen, sie waren natürlich Demokraten, sie waren liberal, sie konnten sich alle möglichen Verbesserungen im Staat vorstellen, haben aber den Staat und das internationale Staatensystem an sich nicht in Frage gestellt. Sie haben auch nicht in Frage gestellt den Verteidigungskrieg. Von Kriegsdienstverweigerungen wollten sie überhaupt nichts wissen und viele haben auch nationale Befreiungskriege durchaus akzeptiert.
In Deutschland schlägt die Geburtsstunde des organisierten Pazifismus im Jahr 1892. Am 9. November jenen Jahres wird in Berlin die Deutsche Friedensgesellschaft gegründet. Ihre Mitglieder kommen aus dem kleinen und mittleren Bürgertum, sind Lehrer, Geistliche, Journalisten, Beamte, Selbstständige. Dementsprechend gilt die Deutsche Friedensgesellschaft auch als Organisation des sogenannten bürgerlichen Pazifismus. Der setzt auf Kriegsverhinderung durch eine starke internationale Rechtsordnung.
Typisch für diesen Pazifismus, man wollte Abrüstung, Frieden und Mittel dazu sollten friedliche Konfliktlösungen zwischen Staaten sein, zwar durch Schiedsgerichte, durch internationale Gerichtsbarkeit und internationalen Organisationen, die eben die Staaten generell dauerhaft zu einem friedlichen Miteinander bringen sollen, indem eben der Charakter der internationalen Beziehungen durch diese internationalen Organisationen transformiert wird.
Führend beteiligt an der Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft ist eine Frau. Und zwar eine aus den sogenannten besseren Kreisen. Bertha von Suttner, geboren in Prag 1843 als Gräfin Kinsky. Die Wiener Psychoanalytikerin Dr. Susanne Jalka hat sich intensiv mit Leben und Wirken Bertha von Suttners befasst.
Ihre gesellschaftliche Stellung ermöglichte ihr, Erkenntnisinteressen nachzugehen, Bildung zu erwerben und sich für die hohen Ideale der Aufklärung zu begeistern. Sie hat nach den persönlichen und gesellschaftlichen Prozessen gesucht, die entgegen aller ihrer Erfahrungen von Militär und Gewalt und Krieg andere Formen politischer Regelung von Interessen und gegensätzlichen Standpunkten ermöglichen würde.
Bertha von Suttner wird Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer prominenten Vertreterin des organisierten Pazifismus, und zwar in ganz Europa. 1905 erhält sie als erste Frau den Friedensnobelpreis. Bekannt ist sie zuvor schon als Autorin von Romanen. Der bekannteste trägt den Titel »Die Waffen nieder«, in dem Suttner die Gräuel des Krieges zum Thema macht. Bertha von Suttner lebt in einer Zeit, in der zwar der Krieg heroisiert wird, in der aber auch die Ideen der Aufklärung und des wissenschaftlichen Fortschritts eine große Rolle spielen. Susanne Jalka.
Bertha von Suttner war zweifellos von diesen Ideen erfüllt. Sie hoffte auf die Veredelung der Menschen, zum Beispiel in ihrem Buch Maschinenzeitalter. Dieses Buch ist beschrieben in Zukunftsvorlesungen. Sie beschreibt ihre vom Fortschrittsglauben getragene Meinung vom Kommen einer besseren und gerechteren Welt. Sie beschreibt aber auch in diesem Werk die entsetzlichen Grausamkeiten moderner Kriegsführung und sie nennt das große Hindernis für die Verwirklichung der Visionen einer sich entwickelnden Veredelung.
Mit dem Pazifismus ist es wie mit anderen politischen Bewegungen. Völlige Einigkeit findet man eher selten. Und so gab und gibt es auch verschiedene pazifistische Strömungen. Was sie unterscheidet, ist zum Beispiel die Analyse der Kriegsursachen. Noch einmal Gernot Lennert von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen in Rheinland-Pfalz.
Für den bürgerlichen Pazifismus war der Krieg ein Störfaktor. In einer Welt, die ansonsten vom Prinzip her zwar viele Fehler hatte, aber behebbare, reformierbare Fehler. Das heißt also, Staat und Staat waren in Ordnung, auch Militär und Zwang zum Kriegsdienst hat man nicht in Frage gestellt. Typisch für das entgegengesetzte Ende des Spektrums war jemand wie Tolstoi, radikal, staatsablehnend, gewaltfrei. Für ihn waren Staat, Kirche und Gesellschaft zutiefst krank. Das heißt, der Militarismus nur ein Symptom einer tiefer liegenden Krankheit. Also, oder moderner ausgedrückt könnte man den Einwand von Tolstoi formulieren, das System hat keine Fehler, es ist der Fehler.
Leo Tolstoi, der berühmte Schriftsteller, macht in jungen Jahren direkte Erfahrungen mit dem Krieg. Er dient als Fähnrich in der zaristischen Armee, die 1851 im Kaukasus kämpft. Und er erlebt die Belagerung der Festung Sewastopol 1854 im Krimkrieg. Später wird er dann zu einem der führenden Vertreter des religiös begründeten Pazifismus. Tolstois Überzeugung: Krieg und Militarismus lassen sich unmöglich mit den Lehren Jesu und dem christlichen Gedanken der Nächstenliebe vereinbaren. Wenn es um radikalen Pazifismus geht, ist aber nicht nur Leo Tolstoi zu nennen.
Im radikalen Pazifismus haben wir verschiedene Wurzeln. Wichtig sind religiöse Gruppen aus der frühen Neuzeit, die strikt gewaltfrei waren, wie Mennoniten, Hutterer, Duchoborzen. Aber auch die Quäker sind da sehr wichtig, weil die nämlich im Gegensatz zu den anderen Gruppen sich nicht gottgefällig irgendwo von der sündhaften Welt isoliert haben und irgendwo separate Siedlungen gegründet haben, sondern als politische Bewegung ihre Ideale auch in die Gesellschaft hineingetragen haben und deswegen in diversen sozialen Bewegungen wie Bewegung gegen Sklaverei und Friedensbewegung ziemlich aktiv waren. Radikal gewaltfreie Ansätze kamen auch zum Beispiel aus Russland oder Indien, dann später die große gewaltfreie Tradition, die durch Gandhi bekannt wurde.
Zum Gedankengut des radikalen Pazifismus gehört vor allem die Kriegsdienstverweigerung. Sie bedeutet, der Wehrpflichtige verweigert dem Staat den Gehorsam und leistet keinen Militärdienst. Wenn das massenhaft geschieht, werden Kriege nicht mehr führbar. Auch die Deutsche Friedensgesellschaft öffnet sich diesem Gedanken nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und neben dem bürgerlichen Pazifismus gewinnen auch andere Strömungen an Einfluss.
Nach dem Ersten Weltkrieg näherten sich diese verschiedenen Strömungen des Pazifismus an. Also sowohl bürgerliche, radikale und revolutionäre Strömungen kamen zusammen. In der DFG hat man sich dem Gedanken der Kriegsdienstverweigerung allmählich geöffnet. Also sowohl die DFG als auch die Friedensbewegung insgesamt wurden ideologisch heterogener. Man bemühte sich, die verschiedenen Ansätze zusammenzubringen. Es entstanden Bezeichnungen wie revolutionärer Pazifismus oder auch Jungpazifismus, um diese neuen Kombinationen, diese neuen Strömungen irgendwie zu fassen. Und es kam natürlich auch zu heftigen Debatten.
Heftige Debatten gibt es in der Deutschen Friedensgesellschaft unter anderem um die Kriegsdienstverweigerung. Man streitet darüber, welchen Stellenwert die Verweigerung haben soll. Ob sie eher ein individuell auszuübendes Recht oder ein Kernstück pazifistischen Denkens und Handelns sein soll. 1922 setzt sich auf der Generalversammlung in Leipzig schließlich die Fraktion durch, die der Verweigerung eine zentrale Rolle zumisst. Im entsprechenden Beschluss von Leipzig heißt es, die Verweigerung sei, so wörtlich, eine der vorzüglichsten Sicherungen gegen jeden Krieg. Heutzutage ist die Kriegsdienstverweigerung in vielen Staaten, vor allem in Westeuropa, akzeptiert. Allerdings mit einer deutlichen Einschränkung. Es können nur die verweigern, die sich auf eine Gewissensentscheidung berufen. Eigentlich, so fordert es die Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK, müsste die Verweigerung aber als Menschenrecht anerkannt sein. Als ein unveräußerliches Recht, das nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Mit dem Recht zur Kriegsdienstverweigerung, so wie es heute gilt, ist Gernot Lennert von der DFGVK nicht zufrieden.
Ich sage, dieses Recht, das da gilt, ist nur ein Ausnahmerecht und kein Menschenrecht. Ein Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung würde implizieren, dass es für alle, ungeachtet ihrer Motivation, ungeachtet ihres Charakters, ungeachtet ihrer Persönlichkeit gilt. Und wichtig ist eben, das Gewissen gilt als Zustand einer Person, die sie zu einem bestimmten Handeln zwingt. Demnach ist das Individuum einem Zwang ausgeliefert, von einer fremden Autorität gesteuert, die ihm befiehlt, was zu tun ist. Es geht also nicht um die Frage, ob der Einzelne den Militärdienst leisten will, sondern ob er Militärdienst leisten kann. Letztendlich nichts anderes als eine andere Variante der Untauglichkeit. Anerkannt wird nur, wer keinen Militärdienst leisten kann, aber nicht, wer nicht will.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird in der Bundesrepublik das Recht zur Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz verankert. Im entsprechenden Artikel heißt es, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Eben dieses Gesetz schränkt die Verfassungsgarantie wieder ein. Verweigern geht nur auf Antrag, die Antragsteller müssen sich einer Gewissensprüfung unterziehen. Die findet jahrzehntelang in mündlicher Form statt, später hauptsächlich in schriftlicher Form. Beides wird von den Betroffenen als erniedrigend, als Gewissensinquisition empfunden. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 gibt es ein förmliches Verfahren nur noch für Soldaten, die bei der Truppe verweigern wollen. Aber die Gewissensprüfung könnte eines Tages wiederkommen, warnt Gernot Lennert. Nämlich dann, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird.
Viele sagen ja, die Wehrpflicht sei abgeschafft hierzulande. Ich sage übrigens nicht Wehrpflicht, ich sage Kriegsdienstzwang, weil Wehrpflicht suggeriert, dass es ja ums Wehren geht. Deutsche Soldaten haben sich seit 1878 nie gewehrt. Also die Wehrdienstleistenden haben immer Angriffskriege geführt. Kriegsdienstzwang gilt immer noch. Es ist nur vorübergehend ausgesetzt, kann jederzeit reaktiviert werden durch einfache Mehrheit des Bundestags oder Spannungsverteidigungsfall.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Weg mit den Waffen. Pazifismus als Konzept für eine friedliche Welt. Mitte der 50er Jahre wird die Wehrpflicht, von der gerade schon die Rede war, in der Bundesrepublik eingeführt. Gegen breiten Widerstand in der Gesellschaft. Der wird getragen von Sozialdemokraten, Gewerkschaftern, kirchlichen Gruppen und, nicht zuletzt, von Pazifisten. Einer ihrer führenden Köpfe ist Pastor Martin Niemöller. 1892 in ein deutsch-nationales Elternhaus hineingeboren, hat Niemöller Mitte des 20. Jahrhunderts schon einen bemerkenswerten Lebenslauf hinter sich. Im Ersten Weltkrieg Dienst in der Kaiserlichen Marine als U-Boot-Kommandant. nach dem Krieg Theologiestudium. Ablehnung der Weimarer Republik aufgrund seiner deutschnationalen Gesinnung, die er von den Eltern übernommen hat. In der Nazizeit jedoch Verweigerung gegenüber dem Regime und Engagement in der bekennenden Kirche, deshalb Deportation ins KZ. Sein fester Glaube ist es, der Niemöller nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem Entschluss bringt, dass er sich für den Frieden einsetzen muss. Der Theologe und Friedensaktivist Professor Martin Stöhr hat Niemöller persönlich gekannt. Und er kann deshalb Niemöllers Motivation gut einschätzen.
Für Niemöller war das ganz eindeutig von seiner Erziehung her bis zu seinem Lebensende. Das ist die Jesusgeschichte. Die setzt Ziele und die setzt praktisches Handeln. Ziele, die sich mit den biblischen Hauptworten, die kommen dort am meisten vor, beschreiben lassen, Gerechtigkeit und Frieden. Und das nicht mit Gewalt, sondern durch Liebe, Barmherzigkeit und ein anderer menschlicher Umgang miteinander. Und die Operationalisierung ist möglich, wenn wir das Elend der Menschen wirklich wahrnehmen und als eine Anfrage Jesu an uns verstehen.
Martin Niemöller bekleidet nach 1945 hohe Ämter in der evangelischen Kirche und im Weltkirchenrat. Er ist viel auf Reisen. 1952 fährt er trotz heftiger Kritik zum ersten Mal nach Moskau. Die Außen- und Deutschlandpolitik der Adenauer-Regierung mit ihrer einseitigen Westorientierung lehnt er vehement ab. Ein Gespräch mit führenden deutschen Atomphysikern, die ihn über die Gefahren der Nuklearwaffen aufklären, lässt Niemöller zum Pazifisten werden. Professor Stöhr.
Die Einsicht, die Niemöller jetzt bestimmte, war, Krieg ist kein Mittel mehr für die Politik. Wenn es zu einer Konfrontation, die schon ideologisch und ökonomisch da ist, wenn es dazu kommt, dass das zu einem heißen Krieg wird, dann wird Ostdeutschland wie Westdeutschland zerstört, Ost wie Westeuropa. Dieses Grundargument, wir zerstören uns selber, das ist das, was sein überzeugendstes Argument ist in dieser ganzen Debatte in den 50er Jahren, in der Neuaufrüstung. Es ist auch die klare Einsicht, das, was verteidigt werden soll, wird zerstört.
Martin Niemöller plädiert für eine Wiedervereinigung Deutschlands, nicht weil er noch ein glühender Nationalist wäre, sondern eben aus der Einsicht heraus, dass die gegenseitige Bedrohung der politischen Systeme in Ost und West eine tödliche Gefahr darstellt. Diese Gefahr ließe sich entschärfen, meint Niemöller, wenn sich ein wiedervereinigtes Deutschland zugleich auch für neutral erklären würde. Und er hat auch einen weiteren konkreten Vorschlag zur Entspannung in Europa.
Könnte es nicht in Mitteleuropa einen Cordon sanitaire geben, ein Streifen minder bewaffneter oder nicht bewaffneter Staaten, die die Blöcke auseinanderhalten? Denn wenn geschossen wird, dann geht es auf Kosten der Bevölkerung im Osten wie im Westen. Franz Josef Strauß höhnt mit dem Satz, diese Finnlandisierung Deutschlands, einer großen Nation, ist Deutschlands nicht würdig.
Mit dem Wort von der Finnlandisierung Deutschlands zielt Strauß auf diejenigen in Deutschland ab, die sich wie Martin Niemöller für ein neutrales Deutschland einsetzen. Denn Finnland ist schon neutral, gehört also keinem der Militärblöcke an. Das Konzept eines neutralen Deutschlands lässt sich aber nicht durchsetzen. Zu groß sind die Widerstände in der etablierten Politik. Aber ein anderer Gedanke, den Pazifisten wie Martin Niemöller mit Werf vertreten, setzt sich in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts durch. Der Gedanke der friedlichen Koexistenz. Er besagt, dass die beiden Blöcke in Ost und West ungeachtet ihrer Gegensätze ein gemeinsames Interesse haben. Die Verhinderung einer Konfrontation, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer atomaren Katastrophe führen würde. Auch die organisierten Pazifisten in der Bundesrepublik haben ein gemeinsames Interesse, die Bündelung der Kräfte. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre findet eine Konsolidierung der in drei Verbände zersplitterten Bewegung statt. Die Verbände fusionieren in zwei Schritten. Üblich bleibt eine gemeinsame Organisation mit einem ziemlich sperrigen Namen. Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner, abgekürzt DFGVK. Später wird das sogenannte große I im Namen eingeführt. Die Organisation heißt also Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. In ihr finden sich Pazifisten der unterschiedlichsten Strömungen wieder. Gernot Lennert, der Geschäftsführer der DFGVK Rheinland-Pfalz, erläutert.
Die DFGVK vereint viele dieser Strömungen in sich. Und das hat aber auch zur Folge, wenn immer es einen Streit in der Friedensbewegung gibt, einen größeren Streit, dann wird er auch innerhalb der DFGVK ausgetragen. Das heißt also, die DFGVK hat vieles in sich aufgenommen und deswegen auch diese lange und sperrige Name. Also kein Mensch gründet ja eine Organisation mit so einem Namen. Das ist Ergebnis historischer Entwicklung.
Eine der Auseinandersetzungen, die in der Friedensbewegung und auch in der Deutschen Friedensgesellschaft in den 70er und 80er Jahren ausgetragen werden, hat mit der Großmacht im Osten zu tun, der Sowjetunion. Pazifisten und andere Friedensbewegte streiten darüber, wie die Rolle der Sowjetunion einzuschätzen ist. Ob die UdSSR als grundsätzlich friedliebend zu gelten hat oder ob man strenge Maßstäbe an sie anlegen muss, zum Beispiel auch ihre Aufrüstung kritisieren muss und die ihrer Bruderstaaten im Warschauer Pakt. Als der Ostblock Anfang der 90er Jahre zusammenbricht und der Kalte Krieg zu Ende geht, ist dieses Thema dann erledigt. Gernot Lennert.
Mit dem Ende der Ost-West-Konfrontation entfiel dieser Streitpunkt weitgehend. Das heißt also, wir haben seit Mitte der 90er Jahre eine relativ harmonische Phase in der deutschen Friedensbewegung. Also da wurden ja sogar DFGVK-Bundeskongresse recht harmonische Ereignisse, was sie in den 80ern definitiv nicht waren. Es gab allerdings durchaus Änderungen. Seit 2014 haben wir wieder mehr Konflikt. Und zwar, wie steht man zu Russland? Das ist zum Beispiel ein Konflikt, der ist neu aufgekommen mit dem Ukraine-Konflikt. Er erinnert manchmal so ein bisschen an die Frage, wie verhält man es mit der Sowjetunion, sind zum Teil dieselben Leute.
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sind unter Pazifisten so alltäglich wie bei anderen politisch engagierten Menschen. Dabei geht es nicht nur darum, wie man zum Beispiel zu Russland und seinen Militäraktionen in bestimmten Kriegs- und Krisengebieten steht. Es geht auch um Grundsatzfragen. Eine dieser Grundsatzfragen ist das Verhältnis von Pazifismus und Antimilitarismus. Gibt es da überhaupt einen Unterschied, werden sich vielleicht jetzt manche fragen. Tatsache ist, dass vielen Menschen der Unterschied zwischen Pazifismus und Antimilitarismus nicht klar ist, weil sie die beiden Begriffe synonym verwenden. Und die Verwirrung in der politischen Diskussion ist ziemlich groß, wie Gernot Lennert erfahren hat.
Es gibt Leute, die sagen, ich bin Antimilitarist, aber kein Pazifist. Und man kann sagen, jeder Pazifismus muss automatisch antimilitaristisch sein, aber nicht jeder Antimilitarismus ist pazifistisch. Und es gibt auch Leute, da habe ich den Eindruck, sie nennen sich eben lieber antimilitaristisch, weil pazifistisch so verstaubt klingt, so brav und bürgerlich.
Verstaubt und bürgerlich, diesen Vorwurf braucht sich der Pazifismus nicht unbedingt gefallen zu lassen. Schließlich rüttelt er an einer der Säulen des herkömmlichen Staatsverständnisses, indem er das Militär als legitimes Machtinstrument des Staates ablehnt. An diesem Punkt, Fundamentalkritik am Militär, werden auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Pazifisten und Antimilitaristen deutlich. Pazifisten lehnen Militär ab, insofern sind sie Antimilitaristen. Entscheidend ist aber, Pazifisten sind strikt gegen jede Art von militärischer Gewalt. Bei Antimilitaristen sieht das oft anders aus. Sie billigen unter bestimmten Umständen den Einsatz von Gewalt, zum Beispiel in Befreiungskriegen oder bei einem revolutionären Umsturz. Wie im Pazifismus, so gibt es auch bei den Antimilitaristen verschiedene Strömungen. Gernot Lennert stellt sie vor.
Bei Antimilitarismus können wir unterscheiden den liberalen Antimilitarismus. Der lehnt die Existenz von Militär an sich nicht ab, aber er betont das Primat des Zivilen. Das heißt also, die zivilen Politiker sollen die Politik bestimmen und keinesfalls das Militär. Man will auch nicht, dass militärisches Denken in die zivile Sphäre übergreift. Dann haben wir noch die sozialistischen Antimilitarismen, die zerfallen dann wiederum in den marxistischen und anarchistischen Antimilitarismus. Beide haben gemeinsam, dass sie Militarismus und Militär als Teil der zu überwindenden kapitalistischen Ordnung sehen. Und das Militär eben als Machtinstrument des Gegners nach innen und nach außen.
Das Militär als Machtinstrument nach innen und nach außen. Wie tritt man ihm entgegen? Nur mit Protest und ausschließlich gewaltfreien Methoden? Oder auch mit Aktionen, bei denen zumindest Gewalt gegen Sachen nicht ausgeschlossen ist. Solche Aktionen werden von manchen linken Gruppen und Organisationen durchaus gut geheißen. Für Pazifisten sollte die Haltung klar sein, sagt Thomas Rödel, bayerischer Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen.
Wir definieren ja
in unserem Programm als politische Pazifisten. Gewaltfreiheit im Sinne, keine verletzende und tötende Gewalt gegen Menschen. Ja, wir verzichten auf verletzende und tötende Gewalt bei unserer politischen Arbeit. Und diese Definition, die lege ich zugrunde. Ja. Praktisch und faktisch machen wir natürlich gewaltfreie Aktionen, egal unter welchem Titel. Und viele Aktive beteiligen sich an und organisieren gewaltfreie Aktionen und wir werben für Gewaltfreiheit. Aber in vielen Bündniszusammenhängen unterwerfen wir uns der traditionellen Ideologie der gerechten Gewalt, also der linken Ideologie der gerechten Gewalt, und werben zu wenig für aktive Gewaltfreiheit.
Wenn Pazifisten dafür eintreten, bei politischen Aktionen auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten, dann stoßen sie nicht immer auf Verständnis. Viele, die sich als Antimilitaristen verstehen, halten ein gewaltsames Vorgehen, zum Beispiel gegen Militäreinrichtungen, für legitim. So gab es in den letzten Jahren eine Reihe von Brandanschlägen, bei denen Bundeswehrfahrzeuge in Flammen aufgingen. Auch manche Pazifisten mochten sich von den Gruppen, die solche Anschläge befürworten, nicht eindeutig distanzieren. Thomas Rödl aber warnt davor, diese Art von Gewalt gegen Sachen als gerechtfertigt zu akzeptieren.
Brandanschläge haben immer das Potenzial, Menschen zu töten. Wenn mal was brennt, dann brennt es ordentlich. Dann brennt das eine Auto und das andere Auto daneben. Und dann hat man eben nichts mehr unter Kontrolle. Ich habe nie legalistisch argumentiert. Immer nur gesagt, das verstößt gegen den Grundgedanken Menschenrechte. Und zweitens produziert natürlich ein Brandanschlag kein friedliches Bild. Brand und Feuer ist immer das Symbol für Krieg. Ich habe überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil unterstützt es auch gewaltfreie, direkte Aktionen irgendwo an der Bundeswehreinrichtung, aber es muss in einem friedenspolitischen Kontext stehen, muss von der Art und Weise vermittelbar sein. Ja.
Politische Aktionen müssen vermittelbar sein. An diesen Grundsatz fühlen sich manche Antimilitaristen der militanten Fraktion nicht gebunden. Thomas Rödl sagt, er erlebe es immer wieder, dass Antimilitaristen sagen, unsere Sache ist gerecht, also sind auch unsere Mittel gerechtfertigt und darüber wollen wir auch gar nicht diskutieren. Wobei mit manchen militanten Gruppen gar keine Diskussion möglich ist.
Dummerweise kommen wir nie in eine Diskussion mit den Leuten, weil natürlich sobald man illegale Dinge macht, die Leute nicht bereit sind zu diskutieren, auch nicht offen darüber diskutieren können, aber damit scheidet das für einen demokratischen Verband natürlich aus, weil dann entscheidet ein Einzelner, jetzt laufe ich mit dem Benzinkanister dahin und wir können gar nicht darüber diskutieren, ob wir das für sinnvoll halten. Gewaltfreie, direkte Aktionen müssen in der Gruppe abgestimmt sein und jeder Einzelne muss entscheiden können, für welchen Zweck er denn was zu riskieren bereit ist.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Weg mit den Waffen, Pazifismus als Konzept für eine friedliche Welt. Pazifisten werden oft nicht ernst genommen. Vielen gelten sie einfach als naiv. Frieden, gut und schön, heißt es dann, aber wenn es drauf ankommt, wenn Konflikte nicht anders zu lösen sind, dann muss eben das Militär ran. Und es gibt auch massive Vorwürfe an die Adresse von Pazifisten. Es wird ihnen vorgehalten, sie würden sich schuldig machen, weil sie es ablehnten, das Böse wirksam, also mit Waffen zu bekämpfen. Argumente, denen Pazifisten durchaus etwas entgegenzusetzen haben. Bei der Tagung in Frankfurt übernahm diese Aufgabe Andreas Zumach. Er ist Journalist und berichtet vom UNO-Sitz Genf für Tageszeitungen und den Hörfunk, vor allem über Themen aus den Bereichen Menschenrechte, Sicherheitspolitik und Rüstungskontrolle. Zumach engagiert sich schon lange in der Friedensbewegung und ist auch Mitglied der DFGVK. In seinem Vortrag unter dem Titel »Anforderungen eines wirksamen Pazifismus« empfahl er eine Art Friedensoffensive in der Öffentlichkeit. Pazifisten sollten nicht nur ihre grundsätzliche Ablehnung von Militärinterventionen deutlich machen, sondern auch die Nützlichkeit solcher Interventionen in Frage stellen. Zumach glaubt, so ließen sich viele Menschen davon überzeugen, dass Militäreinsätze keineswegs geeignet sind, etwas wirklich besser zu machen.
Ich erwarte, dass durch die Debatte über die Nützlichkeit vergangener oder laufender Kriege sich die Skepsis gegenüber der Fortsetzung des Einsatzes militärischer Mittel in der Bevölkerung deutlich verbreitern ließe, bis hin zu soldatischen Kreisen und heute noch konventionellen Sicherheitspolitikern. Es ließe sich ja aufzeigen und nachweisen, dass sämtliche Kriege, die in den letzten 25 Jahren seit Ende des globalen Ost-West-Konflikts von westlichen Staaten und in sehr viel geringerem Maße auch von Russland geführt wurden oder werden, gemessen an ihrer jeweils erklärten Zielsetzung völlig gescheitert sind und dass diese Kriege die Lage für die Menschen in den Kriegsgebieten nicht nachhaltig verbessert haben, sondern fast immer dramatisch verschlechtert haben. Das gilt für die militärischen Interventionen der NATO der 90er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Das gilt für Afghanistan und Irak. Und das gilt ganz besonders für den inzwischen seit über 15 Jahren, seit den Anschlägen vom 11. September 2001 geführten Krieg gegen den Terrorismus. Dieser Krieg ist gemessen an seinen damals von den kriegsführenden Regierungen erklärten Zielen und dem Versprechen an uns, die Bevölkerung, diese neue terroristische Bedrohung schnell zu überwinden, nicht nur völlig gescheitert, sondern er hat sich als völlig kontraproduktiv erwiesen und das Problem des islamistisch gerechtfertigten Terrorismus und die von ihm ausgehende Bedrohung noch erheblich verstärkt.
Das Scheitern militärischer Interventionen sollten Pazifisten noch stärker als bisher in den Fokus ihrer Argumentation stellen, meint Andreas Zumach. Außerdem sollten sie kritisch nach allen Seiten sein, wenn sie das militärische Vorgehen von Staaten bzw. Regierungen beurteilen. Es geht dabei darum, die eigene Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren, sagt Zumach.
Ich denke, Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit von Pazifistinnen ist tatsächlich, den Einsatz und die Androhung militärischer Gewaltmittel ausnahmslos zu kritisieren, egal wo und durch wen sie stattfindet. Und an dieser Glaubwürdigkeit mangelt es bis heute mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, zumindest in Teilen der Friedensbewegung und auch bei pazifistischen Organisationen. Und bei zahlreichen Veranstaltungen, von denen ich ja nun allein im letzten Jahr über 80 gemacht habe, konnte man erleben, dass die Völkerrechtswidrigkeit des russischen Vorgehens immer wieder unter Verweis auf die allerdings gravierenden und sehr viel zahlreicheren völkerrechtswidrigen Kriege und anderen Gewaltakte des Westens in den letzten 25 Jahren relativiert, verharmlost oder sogar völlig geleugnet wurde.
Militäreinsätze zu brandmarken und dabei glaubwürdig zu bleiben, das ist eine der Aufgaben von Pazifisten. Die andere? Alternativen zum Militär aufzuzeigen. Eine solche Alternative ist die zivile Bearbeitung von Konflikten. Konkret bedeutet das zum Beispiel, sogenannte Friedensfachkräfte in Krisenregionen zu schicken. Ihre Aufgabe ist es, dort Gespräche und Verhandlungen mit den Konfliktparteien zu führen und so die bestehenden Gegensätze zu entschärfen. In Deutschland sind bisher über 1000 Friedensfachkräfte ausgebildet worden für Einsätze in 40 Ländern. Das ist freilich weitgehend unbekannt. Und es ist bei weitem nicht genug. Angesichts der vielen Krisenregionen auf der Welt müsste viel mehr für zivile Konfliktbearbeitung getan werden. Ein Problem, auf das auch Andreas Zumach hinweist.
Dabei gilt es der politischen Klasse, und mit diesem Begriff meine ich immer die gewählten Verantwortlichen in Regierung und Parlament, sowie Medienvertreterinnen, also meine Zunft, den in dieser politischen Klasse weit verbreiteten Behauptungen oder Annahmen zu widersprechen, es existierten bereits heute nennenswerte oder gar ausreichende Instrumente zur zivilen Konfliktbearbeitung. Tatsächlich sind die finanziellen, personellen, logistischen und sonstigen Ressourcen, die für zivile Konfliktbearbeitung heute zur Verfügung stehen, national und auch in allen anderen 192 UNO-Staaten, aber auch innerhalb von Institutionen wie der UNO oder der OSZE, immer noch katastrophal unterentwickelt und sind gemessen am Bedarf nur ein oder zwei Tropfen auf einem großen heißen Stein. Vorrang genießen weiterhin fast überall auf der Welt die militärischen Instrumente.
Auch eine umfassende Krisenprävention kann unter Umständen nicht verhindern, dass ein Konflikt eskaliert, dass Gewaltanwendung droht. Für solche Situationen, in denen politische und zivile Mittel zur Entschärfung eines Konflikts versagt haben, hat Andreas Zumach einen Vorschlag. In diesem Fall soll eine neutrale, am Völkerrecht und an Polizeiaufgaben orientierte Truppe eingreifen und gravierende Verbrechen verhindern. Zumach weiß, dass sein Vorschlag in der Friedensbewegung stark umstritten ist. Er betont deshalb, dass die zivile Konfliktbearbeitung absolute Priorität haben muss, und er stellt fest, dass sie in vielen Fällen gar nicht oder nur sehr unzureichend versucht worden ist. Zugleich betont er auch, wie wichtig der Pazifismus ist, als Korrektiv zu all den Militärkonzepten der etablierten sogenannten Sicherheitspolitik.
Pazifismus ist als grundsätzliche und ausnahmslose Ablehnung militärischer Gewaltmittel nicht nur eine moralisch-ethisch ehrbare und völlig legitime Haltung, sondern sie ist und bleibt politisch dringend notwendig. Doch es gibt nach meiner Meinung nach eine Ausnahmesituation, unter der vielleicht auch für grundsätzliche Pazifistinnen der Einsatz von Zwangsmitteln, nenne man sie nun polizeiliche oder militärische, das müssen wir genauer besprechen, doch akzeptabel wäre. Und zwar der nachweislich drohende oder gar bereits begonnene Völkermord und Verbrechen gegen die Menschheit. Die Frage, was ist in einer solchen Situation zu tun, wo möglicherweise tatsächlich ganz viele zivile diplomatische Mittel zur Konfliktprävention eingesetzt wurden, was bisher nicht die empirische Erfahrung ist, aber nehmen wir es mal an, und es gelingt trotzdem nicht, diesen Völkermord zu verhindern, ob man nicht dann doch überlegen muss, mit welchen Mitteln kann man ihn verhindern. Und ich wünschte mir, dass Pazifistinnen sich an dieser Debatte beteiligen und nicht sagen, na, das überlassen wir den traditionellen Sicherheitspolitikern, die ja ohnehin vorrangig in militärischen Kategorien denken.
Für die meisten Entscheidungsträger in der Politik, aber auch für viele Bürgerinnen und Bürger ist klar, Gewalt muss mit Gewalt beantwortet werden. Wenn also ein Völkermord droht und man ihn verhindern will, dann ist der Einsatz von Militär unvermeidbar. Auf die gleiche Weise wird beim Thema Terrorismus argumentiert. Terrororganisationen vom Schlage eines IS zum Beispiel, so heißt es, könne man nicht anders begegnen als mit militärischen Mitteln. Aber hält diese kategorische Aussage einer Überprüfung stand? Nein, meint Thomas Karl Schwörer. Er ist seit mehr als 40 Jahren aktiv in der DFGVK und seit gut 10 Jahren einer der Bundessprecher der Organisation. Bei der Tagung in Frankfurt referierte er zum Thema »Was schützt uns wirklich? Pazifistischer Umgang mit dem Terror«. Schwörer ist der festen Überzeugung, dass dem Terrorismus auf militärische Art nicht sinnvoll zu begegnen ist. Er macht das am Beispiel des Kampfes gegen den IS deutlich.
Militärische Lösungen sind eine Illusion, die von Hilflosigkeit und altem Denken zeugt. Selbst wenn der IS weitere Verluste an Gebieten oder der wichtigen Stadt Mossul hinnehmen muss, würde ihn das nicht auslöschen. Denn im Irak hat er einen beträchtlichen Rückhalt durch die Sunniten. Und selbst wenn es dennoch gegen jede Wahrscheinlichkeit gelänge, den IS oder Al-Qaida auszuschalten, werden an dessen Stelle wie bei der Hydra 2 neue Köpfe wachsen. Und der Kopf in der Mitte, das Wahhabitenregime in Saudi-Arabien, wird bleiben.
Was also tun? Verhandeln, sagt Thomas Karl Schwörer. Auch mit dem IS. Das klingt provozierend. Denn schließlich handelt es sich beim IS um eine Organisation, die schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Folter und Mord begeht. Mit solchen Leuten könne man einfach nicht verhandeln, so die weit verbreitete Meinung. Schwörer verweist dagegen darauf, dass diese Position in der Vergangenheit bei anderen Terrorgruppen nicht durchgehalten, sondern über kurz oder lang aufgegeben wurde.
In der langen Geschichte von Behauptungen über Terrorgruppen wie der allesamt skrupellosen und brutalen IRA in Nordirland, Taliban in Afghanistan und FARC in Kolumbien kehrt das Muster immer wieder, sie seien so übel, dass man nicht mit ihnen verhandeln könne. Außerdem wollten sie gar nicht verhandeln. Schließlich kam es regelmäßig doch zu Verhandlungen, aber erst nach dem unnötigen Tod Tausender von Menschen. Da wäre es nicht nur aus pazifistischer Sicht sehr wichtig, Menschen am Leben zu lassen und frühestmöglich solche Verhandlungen einzuleiten. Es müssen doch nicht wie in Kolumbien vorher 50 Jahre vergehen mit Hunderttausenden Toten.
Wie blutig der militärische Kampf gegen terroristische Gruppen ist, zeigt sich am sogenannten War on Terror, den die US-Regierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ausgerufen hat. Dieser Krieg gegen den Terror hat nach einer Untersuchung der Ärzteorganisation IPPNW bisher weit über 1 Million Tote gekostet. Schon angesichts der vielen Opfer, die der militärische Kampf gegen Terroristen fordert, muss man dringend über Alternativen nachdenken, meint Thomas Karl Schwörer. Und die Verantwortlichen müssen über ihren eigenen Schatten springen.
Wer Frieden will, muss mit seinen Feinden verhandeln, nicht nur mit seinen Freunden. Das setzt Mut voraus. Will der IS überhaupt verhandeln? Die Beweislast liegt bei denen, die das Gegenteil behaupten. Für sein Interesse an Verhandlungen spricht, dass der IS, gewiss mit brutaler Gewalt, eine Art Staat gegründet hat. Terror ist für den IS, wie seinerzeit für die IRA, nicht das Ziel, sondern Mittel zum Zweck, der Nationsbildung. Seine erste Priorität ist, einen regulären Staat zu gründen und zu konsolidieren. Hinter der religiösen Fassade und der terroristischen Taktik steht eine politische und militärische Maschinerie, die sich vollständig auf die Nationsbildung konzentriert.
Diesen Umstand kann und muss man nützen, glaubt Thomas Karl Schwörer. Man muss sich dafür aber auf die Überlegung einlassen, dass der ES nicht irrational handelt, sondern bestimmte Interessen verfolgt. Wenn man sich auf diese Überlegung einlässt, dann gibt es Chancen für Verhandlungen. Schwörer kommt zu dem Schluss:
Verhandlungen mit dem IS sind also nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick erscheint. Möglicherweise besteht das vorrangige Interesse des IS darin, einen eigenen Staat zu konsolidieren. Sollte das der Fall sein, ließen sich auf dem Verhandlungsweg Zugeständnisse erzielen. Die Beendigung der Morde und des Terrors innerhalb und außerhalb seines Gebiets, die Wahrung der Menschenrechte dort und der Verzicht auf weitere Expansion. Verhandlungen mit diesen Zielen wären deutlich weniger schädlich, auch im Sinne der Rettung Tausende von Menschenleben, als Bombardements von Russland und den NATO-Staaten sowie Waffenlieferungen. Die Bundesregierung sollte sich mit ganzer Kraft für eine Verhandlungslösung auch mit Dschihadisten einsetzen.
Es geht darum, die vom Terrorismus bedrohten Menschen möglichst zu schützen. Und das geht mit Verhandlungen besser als mit Bomben. Das ist die eine Strategie, die Thomas Karl Schwörer vorschlägt. Die andere: Das ist der Kampf um die Köpfe. Soll heißen, es muss darum gehen, den Terrorgruppen die Legitimation zu entziehen, indem man erreicht, dass sie die Unterstützung der Bevölkerung verlieren. Das aber geht nur, wenn man im Westen umdenkt.
Wir sollten die Bevölkerung für uns gewinnen, statt sie und ihre Schulen und Krankenhäuser in Mosul und Raqqa zu bombardieren. Auch durch die Bundeswehr mit ihren Aufklärungsflugzeugen und Satellitenaufklärung. Und wir müssen erreichen, dass die normalen Mitglieder der Gesellschaft nicht bereit sind, Terroristen zu unterstützen. Diese Messlatte liegt gar nicht so hoch. Manchmal gehen Terrorgruppen selbst in den Augen ihrer Unterstützer zu weit. Besonders dann, wenn sie gemäßigte Meinungsführer oder Kinder umbringen. Solche Fehler stellen für Regierungen eine große Chance dar, die öffentliche Meinung gegen Terroristen zu mobilisieren. In der Vergangenheit haben Regierungen diese Möglichkeit nur sehr selten genutzt. Es ist ein realistisches Ziel, Terroristen zu isolieren und ihre potenziellen Rekruten gegen sie zu immunisieren. Einen Krieg gegen den Terrorismus als solchen führen und gewinnen zu wollen, ist es hingegen nicht.
Ein Krieg gegen den Terror ist nicht zu gewinnen. Mit dieser Aussage formuliert Thomas Karl Schwörer eine Position, die in der Friedensbewegung Konsens ist. Mit seinem Plädoyer für Verhandlungen vermittelt er darüber hinaus auch eine dezidiert pazifistische Perspektive in der Diskussion über die Frage, wie man mit Terroristen umzugehen hat. Und Schwörer macht deutlich, dass diese Perspektive nichts mit Passivität zu tun hat, wie Pazifisten immer wieder unterstellt wird.
Der politische Pazifismus ist keine Politik des Zuschauens, sondern setzt auf gewaltlose Konfliktbearbeitung. Nicht Widerstandslosigkeit gegenüber den Bösen, sondern Widerstand ohne Gewalt nach Martin Luther King. Auch die pazifistische Einstellung ist nicht frei von moralischen Dilemmata, aber das geringere Übel im Vergleich zu den Tausenden von Opfern, die Kriege fordern.
Soweit Thomas Karl Schwörer, einer der Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Und das war unsere Sendung Weg mit den Waffen, Pazifismus als Konzept für eine friedliche Welt. Zusammengestellt wurde sie von der DFGVK. Die im Originalton dokumentierten Aussagen stammen von der Tagung Die Zukunft des politischen Pazifismus, die im Januar in Frankfurt stattgefunden hat. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.